Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Europäische Union will mit Serbien über einen Beitritt verhandeln, allerdings noch ohne klare Frist. Was sind die Vorbehalte? Wir berichten aus Brüssel und fragen nach in Belgrad. Dann, in Syrien ringt das Internationale Rote Kreuz weiter um eine humanitäre Feuerpause. Bisher ohne Erfolg, sagt uns der Delegationssprecher in Damaskus. Außerdem, in der Schweiz sollen Zwangsheiraten nicht mehr toleriert werden, sagt der Nationalrat und passt die Gesetze an. Und schließlich...
Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller.
Hasi Osterwald ist tot, die Würdigung eines Ausnahme-Entertainers und begnadeten Jazzers. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Die Europäische Union will Serbien offiziell zum Beitrittskandidaten ernennen. Das wird aber noch Jahre dauern, denn noch ist nicht mal klar, wann mit den Verhandlungen begonnen wird. Urs Bruder in Brüssel.
Man spürte die Erleichterung nach einer langen Sitzung, etwa bei EU-Erweiterungskommissar Füle.
Today is a good day, not only for Serbia and Kosovo, but for the enlargement process of the European Union in general.
Dies sei ein guter Tag für Serbien, für Kosovo, aber auch für die EU-Erweiterung überhaupt. Minister aller 27 EU-Länder stehen hinter der Empfehlung, Serbien den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu verleihen. Lange sah es so aus, als ob Rumänien diesen Schritt heute blockieren würde. Noch aber muss auch der rumänische Präsident dieser Empfehlung am EU-Gipfel diesen Donnerstag folgen, denn dann wollen die EU-Staats- und Regierungschefs Serbien zum Beitrittskandidaten erklären. Auch wenn das wahrscheinlich gelingt, EU-Mitglied ist Serbien noch lange nicht.
Serbian membership of the EU will not be for tomorrow. There will be plenty of hard work ahead for Serbia.
Vor Serbien liege viel harte Arbeit, so der dänische EU-Minister. Die EU-Kommission wird Serbien durch einen Jahre, wenn nicht jahrzehntelangen Reformprozess schicken, bevor sie das Land zur Aufnahme in die EU empfehlen wird. Nicht nur Serbien rückt heute näher an die EU, auch die Beziehungen zu Kosovo sollen enger werden. Ein Erfolg für Serbien und Kosovo, aber auch eine Bestätigung für die EU und ihre Politik. Alle Balkanländer hätten diesen Weg eingeschlagen, so EU-Kommissar Füle.
This is the European Union's main instrument in the Balkans.
Annäherung und Erweiterung, das seien die wichtigsten Instrumente der EU-Balkanpolitik. Sie machten aus der europäischen Perspektive konkrete Wirklichkeit.
It makes the European perspective a concrete reality.
Wie sieht man die Beitrittsperspektive in Serbien selbst? Wir fragen nach den Nachrichten mit Philipp Böckler.
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat erneut Hilfslieferungen in die syrischen Städte Homs und Idlib transportiert. Wie ein IKRK-Sprecher in Genf bekannt gab, kann die Hilfe erst dann an die Zivilbevölkerung verteilt werden, wenn die Sicherheit gewährleistet werden kann. Daher sei es so wichtig, dass eine Waffenruhe durchgesetzt werden könne. Laut dem IKRK-Vorschlag soll in Syrien jeweils täglich während 2 Stunden eine Waffenruhe gelten. 2 in der syrischen Stadt Homs verwundete ausländische Journalisten sind offenbar nach Libanon gebracht worden. Frankreichs Präsident Sarkozy bestätigte, eine französische Journalistin sei in Libanon eingetroffen. Zuvor hatte eine syrische Oppositionsgruppe berichtet, ein britischer Journalist sei von desertierten Mitgliedern der syrischen Streitkräfte aus der umkämpften Stadt Homs geschmuggelt worden. UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay verlangt für Syrien einen sofortigen Waffenstillstand aus humanitären Gründen. In Genf sagte Pillay an der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats, es seien Maßnahmen erforderlich, um die syrischen Sicherheitskräfte daran zu hindern, weiter gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen. Es sei in Syrien zu unzähligen Gräueltaten gekommen. Der französische Verfassungsrat hat das umstrittene Völkermordsgesetz als verfassungswidrig eingestuft. Durch das Gesetz werde die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Mit dem Gesetz sollte das Leugnen von Völkermord bestraft werden können. Gemeint war damit auch das Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs im damaligen Osmanischen Reich. Irland wird zum Fiskalpakt über strengere Budgetvorschriften der meisten EU-Mitglieder eine Volksabstimmung durchführen. Das gab der irische Premierminister Enda Kenny im Parlament in Dublin bekannt. Kenny sagte, die von ihm befragten Experten hätten eine Volksabstimmung für notwendig erachtet. Der Schweizer Musiker Hasi Osterwald ist in Luzern im Alter von 90 Jahren gestorben. Osterwald wurde 1922 in Bern geboren. Mit 22 Jahren gründete er sein erstes Showorchester. Legendär war das Hasi Osterwald Sextett, mit dem er auf der ganzen Welt auf Tournee ging. Er litt seit Jahren an der Parkinson-Krankheit. Osterwalds bekanntestes Stück war der Kriminaltango. Die SVP will eine Volksinitiative lancieren, mit der die Ausgaben für Auslandhilfe begrenzt werden sollen. Statt die Entwicklungshilfe auszubauen, wie vom Parlament beschlossen, möchte die SVP die zusätzlichen Mittel lieber in die Landesverteidigung investieren. Die Bundeshausfraktion hat am Nachmittag einen entsprechenden Entscheid gefällt. Wenn die Auslandhilfe nicht weiter ausgebaut werde, sei das vom Bundesrat geplante Sparprogramm zugunsten der neuen Kampfjets überflüssig, argumentiert die SVP. In der Schweiz gehen die Ermittlungen in Zusammenhang mit einer Mordserie von deutschen Neonazis in Deutschland weiter. Die Staatsanwaltschaft Berner Oberland hatte Ende Januar und Anfang Februar zwei Schweizer festgenommen. Der eine kam kurz danach wieder frei, der zweite Mann wurde heute freigelassen. Es bestehe keine Verdunkelungsgefahr mehr, erklärte Michael Fichter von der Kantonspolizei Bern. Das Verfahren gehe jedoch weiter. Es geht um die Frage, wie die Tatwaffe, eine Pistole aus der Schweiz, nach Deutschland kam. Im Prozess zum Mordfall Lüssi fordert der leitende Staatsanwalt eine lebenslängliche Verwahrung des Angeklagten. Der 28-Jährige solle nie mehr auf freien Fuß kommen, sagte der leitende Staatsanwalt vor dem Bezirksgericht Baden. Der geständige Angeklagte sei nicht nur extrem gefährlich, sondern auch manipulativ. Langfristig sei er nicht therapierbar und deshalb lebenslang zu verwahren. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.125 Punkten, ein Minus von 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.002 Punkten, hier ein Plus von 0,2%. Der Euro wird zu 1.2056 gehandelt und der Dollar zu 89,61 €. Das Wetter: am Mittwoch rasche Bewölkungsauflockerung und überall sonnig, frühlingshaft warm mit 14 Grad im Norden und 22 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Serbien erhält eine europäische Perspektive und freut sich ziemlich. Dann über humanitäre Hilfe in Homs unter schwierigsten Bedingungen, Fragen an den Sprecher des Roten Kreuzes in Damaskus. Zwangsheiraten: der Nationalrat nimmt die Zivilstandsbeamten in die Pflicht. Österreich hoffte auf ein Geschäft mit seinen ledierten Banken, doch nun gehen ihm bald die Kredite aus. Dann die Tradition als Lehrmeister: der Chinese Wang Shu erhält den höchsten Preis der Architekten. Wir sagen warum. Und schließlich:
wir verlieren einen ganz großen Mann. Er hat wirklich einen Stil kreiert mit seiner Top-Band in Sachen Show. Das ist wirklich die Messlatte bis heute geblieben.
Hasi Osterwald in der Würdigung seines Freundes Pepe Lienhardt. Vor 13 Jahren noch bombardierten NATO-Flugzeuge strategische Ziele in Serbiens Hauptstadt. Nun will die Europäische Union eine ganz neue Phase einleiten. Serbien soll offiziell Beitrittskandidat werden, so die erklärte Absicht in Brüssel. Ich fragte den langjährigen Balkankorrespondenten Norbert Mapes-Niedig, wie die Perspektive in Serbien aufgenommen wird, im allgemeinen Jubel.
Jubel ist vielleicht ein großes Wort, aber es wird schon sehr positiv aufgenommen. Wir haben vor einigen Jahren eine richtige Diskussion vor der letzten Wahl, eine große nationale Debatte über die Orientierung Serbiens erlebt. Und es hat sich gezeigt, die große Mehrheit der Serben ist dauerhaft schon für einen EU-Beitritt, obwohl das natürlich schwankt, weil die Serben natürlich auch einigen Zumutungen ausgesetzt gewesen sind von Seiten der Europäischen Union. Aber immer wenn es darauf ankam, haben sie sich dafür ausgesprochen. Und der klassische Beweis dafür ist, dass die Oppositionspartei, die bis zur letzten Wahl gegen ein EU-Beitritt eingetreten ist, sich danach gespalten hat, weil sie gesehen hat, die Mehrheit der Serben ist konstant und dauerhaft dafür.
Ein Ausschlag in den Verhandlungen gab offenbar eine Vereinbarung mit dem Kosovo, das Serbien ja lange lediglich als abtrünnigen Teil betrachtete und nun offenbar anerkennen will. Was ist der Kern dieser Vereinbarung?
Es sind zwei Dinge beschlossen worden. Zum einen wird das Kosovo nun in regionalen Initiativen unter seinem Namen auftreten dürfen, wobei der Name dann ein klassischer diplomatischer Kompromiss ergänzt wird, damit dass Kosovo formal noch immer ein UNO-Protektorat ist und damit, dass der Internationale Gerichtshof die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo für rechtens erklärt hat. Da steht also eine ganze Menge auf diesen Schildchen. Bisher war es aber so, dass Serbien immer ausgezogen ist, wenn Kosovo zu irgendeiner regionalen Initiative, zum Beispiel zum Stabilitätspakt für Südosteuropa, eingeladen wurde. Und damit soll es nun vorbei sein. Man toleriert einander, man sitzt gemeinsam an multilateralen Verhandlungstischen. Das ist der eine Teil der Vereinbarung. Der andere ist, man möchte an der Grenze bzw. an der administrativen Linie, wie die Serben das nennen, zwischen Kosovo und dem engeren Serbien bzw. Serbien gemeinsame Grenzkontrollen einführen zwischen Kosovo-Albanern und Serben. Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Schritt nach vorne.
Aber ist das nur eine Vereinbarung unter dem Druck von Brüssel und nur auf dem Papier oder läutet das tatsächlich eine neue Phase entspannterer Nachbarschaft zwischen Serbien und Kosovo ein?
Noch ist es, glaube ich, nicht so weit. Bisher stehen sich die Seiten doch noch sehr feindselig gegenüber. Auf der serbischen Seite hat sich in der letzten Zeit, im letzten halben Jahr, eine Menge getan, auch in der öffentlichen Meinung. Und man wird sehen, ob die Wahl, die wahrscheinlich Ende April oder Anfang Mai stattfindet, die Verhältnisse neu ordnet. Es ist gut möglich, dass die einzige Partei Serbiens, die tatsächlich offen für die Anerkennung des Kosovo eintritt, in die Regierungskoalition kommt. Und das würde heißen, es gibt eine Wende in der Kosovo-Politik und ein offenes Zugehen und auch vielleicht Offenheit zur Anerkennung des Kosovo. Auf der kosovarischen Seite sieht das anders aus. Da herrschen noch sehr, sehr große Vorbehalte. Allerdings muss man sagen, die internationale Gemeinschaft als Finanzier des jungen Staates hat da überall den Daumen drauf und kann die Kosovaren leicht dazu zwingen, Kompromissen zuzustimmen.
Aber es gingen offenbar in Pristina gestern sogar mehrere tausend Kosovo-Albaner auf die Straße, um zu protestieren gegen diesen Deal. Droht da eine innerkosovarische Zerreißprobe?
Das ist eine Oppositionspartei, die solche Demonstrationen organisiert und die bei jedem Annäherungsschritt und bei jedem Kompromiss mit Serbien kräftig aufschreit. Allerdings hat diese Oppositionspartei durchaus Zulauf, gerade auch unter jungen Leuten. Also man sollte das durchaus ernst nehmen. Die wesentlichen Parteien, auch die wesentliche Oppositionspartei, die größte Oppositionspartei, unterstützen aber diese Kompromisse.
Die Beziehung zum Kosovo ist das eine. Serbien hat zwei Jahrzehnte Krieg und Krisen hinter sich, nicht nur mit dem Kosovo, sondern mit verschiedenen anderen Nachbarn in dem ehemaligen Jugoslawien. Wo steht Serbien da insgesamt in diesem Verhältnis? Ist das entspannt?
Wenn es um die Erinnerung an die Kriege geht, da hat sich sehr viel getan. Mit Kroatien hat es eine weitgehende Versöhnung gegeben. Die Präsidenten beider Länder, Boris Tadic und Ivo Josipovic, haben sich mehrere Male getroffen. Es hat Entschuldigungen gegeben. Es hat einen wirklich entspannten Dialog gegeben. In Bosnien hat sich auch einiges verbessert. Das Problem ist allerdings, dass dort die Volksgruppen untereinander sich nach wie vor unversöhnlich gegenüberstehen. Aber das Problem mit Serbien gibt es eigentlich nicht mehr. Das letzte Problem, was wir da noch haben, wie gesagt, das ist das Verhältnis zum Kosovo.
Nun ist das Signal aus Brüssel, der Beginn von Verhandlungen, erst ein Signal für einen Beginn eben von Verhandlungen, noch keineswegs der tatsächliche Beitritt. Wie sieht man das in Serbien selbst? Befürchtet man, dass der Beitritt auf die lange Bank geschoben wird?
Ja, das befürchtet man durchaus. Man fürchtet vor allem, dass immer wieder neue Bedingungen auftauchen. Und diesem Vorurteil wird ja nun gerade reichlich Futter gegeben bei der Sitzung der Außenminister. Es war nicht nur Rumänien, das da Vorbehalte anmeldete, sondern es war zeitweise auch Litauen, das sich bisher mit der Kosovo-Frage nie besonders auseinandergesetzt hatte, aber Konkurrent ist Serbiens bei dem Vorsitz der UNO-Vollversammlung. Das heißt, da werden Dinge vorgebracht als Vorwand für bilaterale Konflikte. Das ist immer so bei jedem Erweiterungsschritt, weil jedes der 27 Mitgliedstaaten ja ein Vetorecht hat.
Einschätzungen des Balkan-Korrespondenten Norbert Mappes-Niedig.
Eklat beim UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Der UNO-Botschafter des Regimes Assad gab allein dem Ausland die Schuld an der Gewalt in Syrien. Die Regierung in Damaskus stehe völlig zu Unrecht am Pranger, sagte er. Demonstrativ stürmte der Botschafter anschließend aus der UNO-Sitzung. Fredrik Steiger.
Die große Mehrheit der Mitglieder im UNO-Menschenrechtsrat kam heute aus dem Staunen nicht heraus. Treuherzig verkündete Syriens Botschafter Faisal Kabas Hamoui, seine Regierung treffe überhaupt keine Schuld an der Gewalt im Land. Drahtzieher sei vielmehr das Ausland, seien die Feinde Syriens, die den Terrorismus anheizten und religiöse Konflikte befeuerten. Völlig zu Unrecht seien Sanktionen gegen Damaskus verhängt worden und auch die Dringlichkeitssitzung des UNO-Menschenrechtsrates sei rechtswidrig.
التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري وأعاقت من خلالها وصول الأدوية واللقاحات والأغذية.
Danach stürmte der Syrer demonstrativ wütend aus dem Saal. Mit dieser Provokation kann das Assad-Regime jedoch einer scharfen Verurteilung durch den Menschenrechtsrat nicht entgehen. Eine solche fordern gemeinsam Deutschland, Katar, Saudi-Arabien, Kuwait und die Türkei. Eine überwiegende Mehrheit der Mitgliedsländer im Menschenrechtsrat wird diesen Antrag gutheißen. Er stützt sich vor allem auf einen schonungslosen Bericht der UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay. Sie sprach von willkürlichen Massenhinrichtungen, Folter, Tötungen und sexueller Gewalt. Auch mehr als 500 Kinder seien bisher getötet worden. Pillay weist die Schuld an den Gewaltexzessen großmehrheitlich dem Regime zu. Russland und China machten indes erneut klar, dass sie keinerlei Kritik am Damaszener Regime gutheißen wollen und auf Biegen und Brechen hinter Assad stehen. Doch anders als im UNO-Sicherheitsrat, den sie in der Syrien-Frage seit Monaten lähmen, haben sie im Menschenrechtsrat kein Vetorecht.
Fredrik Steiger. In Syrien selbst versucht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz seit Tagen zumindest eine humanitäre Feuerpause zu erreichen, bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Das Komitee leistet aber schon jetzt unter schwierigsten Umständen Hilfe in einigen der umkämpften Gebieten. Auf welche Weise, sagte mir der Sprecher der IKRK-Delegation, Saleh Dabake, heute Nachmittag am Telefon direkt aus Damaskus.
Gestern konnten wir zum ersten Mal seit fast 40 Tagen nach Hama gehen und humanitäre Hilfe leisten. Wir brachten Nahrungspakete mit, Monatsrationen für etwa 12.000 Menschen. Wir brachten 500 Decken mit und Hygieneausstattung für 2.200 Menschen. Seit dem 13. Februar sind wir auch in Homs aktiv. Das IKRK und die arabische Hilfsorganisation Roter Halbmond haben zwei Hilfskonvois in die Stadt schicken können. Der Rote Halbmond hat in Homs ein lokales Büro, wo 50 bis 60 engagierte Helfer arbeiten. Sie leisten an 9 Orten der Stadt Hilfe. Es gibt allerdings mindestens 2 Quartiere, die aus Sicherheitsgründen sehr schwer zugänglich sind.
Angesichts der Kämpfe und Bombardements, von denen berichtet wird, gerade in dem von Rebellen verteidigten Quartier Baba Amr, was können Sie überhaupt tun?
In Baba Amr, since last Thursday, there have been negotiations.
Im Quartier Baba Amr gibt es seit letzten Donnerstag Verhandlungen zwischen dem IKRK, dem Roten Halbmond, der syrischen Regierung und den Oppositionellen. Letzte Nacht fuhren wieder Ambulanzen des Roten Halbmonds in das Quartier Baba Amr hinein. Wir vom IKRK blieben draußen. Die Helfer konnten nur 3 Zivilisten zurückbringen. Eine ältere kranke Frau, eine schwangere Frau und ihren Mann. Eigentlich war geplant, viel mehr Menschen aus dem Quartier zu schaffen, aber leider misslang der Versuch.
Wie steht es überhaupt um die medizinische Versorgung im Umfeld dieser sunnitischen Quartiere? Gibt es noch Spitäler oder wenigstens improvisierte Kliniken?
In Homs gibt es zum Teil heftige Gefechte in Quartieren wie Baba Amr und Insha'at, aber generell konnten der Rote Halbmond und Freiwillige weiterhin medizinische und humanitäre Hilfe leisten. Wie ich gehört habe, funktionieren einige der Spitäler in Homs noch. Die Regierung sagt, das staatliche Spital sei offen. Wir wissen von mindestens 4 funktionierenden privaten Spitälern.
Aber man hört, dass die Menschen sich nicht in diese Spitäler wagen aus Angst vor Assads Schergen. Können Sie das bestätigen?
Es gab Leute, die in ein Privatspital gehen wollten, das sehr nahe bei Baba Amr liegt, etwa einen halben Kilometer davon entfernt, und sie wurden behandelt. Es gibt also Spitäler, die funktionieren, aber ob die Menschen aus den umkämpften Quartieren sie erreichen können, das kann ich nicht sagen. Oftmals gibt es Explosionen und Schießereien, die Übersicht über die Situation geht leicht verloren.
Und wie steht es um die Nahrungsmittelversorgung? Haben die Menschen noch genug zu essen?
Wenn die Lage ruhig ist und es keine Schießereien gibt, sind die Läden geöffnet, wenigstens für ein paar Stunden pro Tag. Die Leute können also einkaufen gehen. Doch wenn die Schießereien losgehen, wagt sich niemand mehr aus dem Haus. Unser Hauptanliegen ist, dass wir Nahrung und andere Hilfsmittel an die Bevölkerung liefern können und dass wir medizinische Hilfe leisten können für die Leute, die in den umkämpften Quartieren eingesperrt sind.
Wir haben nun über Homs gesprochen. Vorhin erwähnten Sie die Stadt Hama im Westen Syriens oder die Stadt Idlib im Norden. Auch gibt es auch dort Quartiere, die unter ständigem Beschuss stehen?
Die Lage in Hama und Idlib ist angespannt. Es gibt Schießereien hier und dort, aber in Homs, im Quartier Baba Amr, ist die Situation viel schlimmer, denn dort finden seit längerer Zeit Gefechte statt.
Das internationale Rote Kreuz hat übers Wochenende versucht, zwischen den Oppositionellen und der syrischen Regierung einen Waffenstillstand auszuhandeln, ohne Erfolg. Gehen diese Gespräche weiter?
Das IKK verlangt aus humanitären Gründen eine tägliche Gefechtspause von 2 Stunden. Bisher haben wir noch keine offizielle Antwort der syrischen Regierung erhalten, aber wir werden die Diskussionen und Verhandlungen auch diesbezüglich weiterführen.
Der IKK-Sprecher Saleh Dabake in Damaskus. Zwangsheiraten sind eine Tatsache, etwa in tamilischen, kurdischen oder kosovarischen Familien. In der Schweiz dürften tausende Frauen und Männer betroffen sein. Die genaue Zahl bleibt im Dunkeln. Schon heute ist es so, wer jemanden zur Heirat zwingt, macht sich strafbar. Der Nationalrat hat dies heute noch deutlicher ins Gesetz geschrieben und härtere Strafen möglich gemacht. Auch soll es keine Ausnahmen mehr geben beim Mindestalter fürs Heiraten. Noch schärfere Maßnahmen scheiterten knapp. Bundeshausredaktor Dominik Meyer.
Härtere Maximalstrafen für Zwangsheiraten, ein Mindestalter 18 fürs Heiraten im In- und Ausland und eine neue Aufgabe für Zivilstandsbeamte. Sie müssen künftig Anzeige erstatten bei einem Verdacht auf Zwangsheirat. Das sind die wichtigsten Neuerungen. Und SP-Nationalrätin Bea Heim ist insgesamt zufrieden.
Die Botschaft ist klar, die Schweiz verurteilt Zwangseheschließungen und minderjährigen Ehen. Und zwar auf schärfste, weil es eine tiefe Menschenrechtsverletzung ist.
Gut und recht, bilanziert nach der Debatte Andrea Geisbühler, die SVP-Nationalrätin. Nur
man hat einfach eine Riesenchance verpasst. Ja, einfach die Schlupflöcher, die man nach wie vor hat. Man kann immer ausweichen, man hat irgendwie immer Möglichkeit, eigentlich aus diesem Ganzen herauszukommen wieder. Das ist schade daran.
Konkret ließ der Nationalrat den Gerichten einen gewissen Spielraum. Sie können in Ausnahmefällen bereits geschlossene Zwangsehen und Ehen mit Minderjährigen tolerieren. Dies, wenn sie zum Schluss kommen, dass aus der Zwangs inzwischen eine Liebesehe geworden ist. Justizministerin Simonetta Sommaruga verteidigte diese Ausnahmeregelung.
Es wäre ja absurd, wenn ein Gericht eine Ehe gegen den Willen der Betroffenen für ungültig erklären muss.
Die Ratsrechte konterte. Opfer könnten mit dieser Ausnahmeregelung einfach gezwungen werden, die Ehe vor Gericht als Liebesehe darzustellen, sagte SVP-Nationalrätin Geisbühler.
Es würde damit zur Aussage gezwungen, dass sie sich nun in der Ehe wohlfühlen würde und dass alles in Ordnung sei. Dieses Schlupfloch müssen wir dringend schließen.
Am Schluss stimmte der Rat dennoch knapp für die Ausnahmeregelung. Noch in einem weiteren Punkt unterlag das Recht der Lage. CVP-Nationalrat Rudi Lustenberger hatte eine Mindeststrafe für Zwangsheiraten verlangt. Mindestens 2 Jahre Gefängnis. Das hätte in der Praxis wohl bedeutet, dass Täter zwangsläufig ausgeschafft werden müssten. Und genau darum ging es Lustenberger.
Ja, wer eine junge Frau zu einer Ehe zwingt, der hat eigentlich in unserer Gesellschaft nicht viel verloren.
Eine Mindeststrafe würde Richter in Zweifelsfällen aber eher zu Freisprüchen verleiten, entgegnete die Linke. SP-Nationalrätin Bea Heim.
Damit würde sich der Antrag als Bumerang erweisen. Die SP meint, das Strafmaß hat sich am Unrechtsgehalt zu bemessen und nicht am Ziel, jemanden auszuschaffen.
Wieder wurde es knapp im Nationalrat. Wieder siegte Mitte links. Die Mindeststrafe kommt nicht. Doch auch das linke Lager hatte eine Niederlage zu verkraften. Zivilstandsämter werden nicht verpflichtet, Opfer zu beraten und zu schützen. Dafür gäbe es bereits Fachstellen in den Kantonen, sagte die Ratsmehrheit. Und Justizministerin Sommaruga versprach bis im Sommer Vorschläge, um das Angebot weiter auszubauen. Unter dem Strich hat der Nationalrat ein Signal gegen Zwangsheirat gesetzt. Diskussionsstoff bleibt und Fortsetzung folgt im Ständerat.
Der Nationalrat setzt also ein Signal gegen Zwangsheiraten. Dominik Meyer hat darüber mit Anu Sivaganesan gesprochen. Die 24-Jährige ist Kampagnenleiterin bei der Opferberatungsstelle zwangsheirat.ch. Sie steht im direkten Kontakt mit Betroffenen. Die Frage an Sie: Genügen die Maßnahmen des Nationalrats?
Gesetze sind kein Allheilmittel, es sind nur Begleitmaßnahmen. Es braucht Opferschutzmaßnahmen, Präventivmaßnahmen, mehr Aufklärungsarbeiten.
Das heißt, Sie hätten sich jetzt gewünscht, das stand ja auch zur Debatte im Nationalrat, dass man eben Zivilstandsbeamte verpflichtet, Schutz- und Beratungsangebote bereitzustellen.
Auf jeden Fall, weil man will ja eigentlich die Gefährdung der Betroffenen minimieren.
Sprechen wir über diese Opfer von Zwangsheiraten oder Zwangsehen, Frau Sivaganesan. Man hört und liest viele Zahlen, 10'000, 20'000 Betroffene in der Schweiz. Sie haben Kontakt mit Opfern in Ihrer Beratung. Wie hoch schätzen Sie die Zahl?
Wir bei zwangsheirat.ch haben keine Zahlen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir durchschnittlich im Jahr 1 bis 4 Fälle pro Woche haben, und wenn das dann Richtung Sommer geht, dann haben wir dann bis zu 9 Fälle. Aber schweizweit gesehen fällt es an verlässliche Zahlen, wenn das jetzt Hunderte betroffen sind oder Tausende, es ist eine Menschenrechtsverletzung.
Es gibt viele Einzelbeispiele aus tamilischen Familien, kosovarischen Familien, kurdischen, türkischen Familien. Sie erleben diese Opfer, die sich bei Ihnen melden. Gibt es ein Muster für diese jungen Frauen, aber auch Männer, die sich bei Ihnen melden für Hilfe?
Bei uns melden verschiedene Leute erstens mal die Betroffenen selber. Und dann gibt es eben die Verbündeten, also eine enge Freundin, Lehrbeauftragte, eine Lehrerin.
Wann melden sich die Betroffenen? Meistens ganz kurz vor einer Zwangsheirat, wenn der Vater oder der Onkel gerade mit dem Thema gekommen ist oder schon frühzeitig?
Es gibt Leute, die das Gefühl haben, es kann sein in 2 Monaten, also jetzt in den Ferien. Dann raten wir ab, mit in den Ferien zu gehen. Da kann man sehr gut mit den Lehrbeauftragten zusammenarbeiten, dass sie zum Beispiel keine Ferien geben. Oder es gibt Leute, die finden, es ist langsam ein Thema bei uns zu Hause, aber es ist nicht so dringend. Oder es gibt auch Leute zum Beispiel, die schon zwangsverheiratet wurden in den Ferien und nachher dann im Nachhinein dann die Ehe annullieren wollen. Solche Fälle gibt es auch.
Gibt es auch Fälle, wo Sie dann mithelfen, eine junge Frau zum Beispiel zu verstecken, wegzubringen von der Familie?
Ja, das haben wir auch gemacht. Das machen wir aber nur in akuten Fällen, wenn zum Beispiel Gewalt ins Spiel ist. Aber meistens, bei denen Gewalt nicht ins Spiel ist, da versuchen wir den Opfern aufzuzeigen, welche Möglichkeiten habt ihr, ohne den Bruch mit der Familie diesen Schritt zu machen. Was gibt Alternativen dazu? Wir zeigen ihnen auf, ihr habt zum Beispiel sprachliche Ressourcen. Die Eltern sind abhängig von euch, also sei das irgendwie im Behördengang oder Wohnungen suchen. Also da sind die Eltern immer auf die Kinder auch angewiesen. Die Kinder haben eigentlich in der Realität mehr Macht. Sie können aber diese Macht nicht missbrauchen, aber richtig einsetzen und auch den Eltern erklären, aufklären und schrittweise versuchen, ihre Freiheit zu erkämpfen. Meistens erreichen wir damit viel, aber das machen wir nur, wenn keine Gewalt ins Spiel ist.
Könnte jetzt die Tatsache, dass die Politik aktiv geworden ist, auch als Signal wirken, dass Opfer mehr Mut haben, sich zu melden und vielleicht auch eben die Elterngeneration sensibilisiert wird?
Ja, auf jeden Fall gibt es eine Signalwirkung. Aber wie gesagt, es muss mehr gemacht werden. Es reichen nicht die gesetzlichen Begleitmaßnahmen.
Anu Sivaganesan, sie ist Kampagnenleiterin bei der Opferberatungsstelle zwangsheirat.ch. Sie hören das Echo der Zeit vom Schweizer Radio. Weiter geht's hier mit dem Jazzer, der den Schlager liebte, und dem Architekten, der sich die Amateure zum Vorbild nimmt. Zunächst aber Österreich. Und wieder muss der Staat einspringen. Nach der Kommunalkredit und der Kärntner Hypo Alpe Adria rettete die Republik Österreich heute Nacht auch noch die Volksbanken AG mit einer Teilverstaatlichung. Und die Steuerzahler müssen sich auf weitere Hilfen für Geldhäuser einstellen. Dies lässt das Finanzministerium in Wien durchblicken. Langsam jedoch geht das Geld aus, das vor gut 3 Jahren für solche Bankenrettungen reserviert wurde. Joe Schelbert.
15 Milliarden Euro bewilligte das österreichische Parlament im Dezember 2008 für, wie es hieß, allfällige Eigenkapitalstärkungen der Banken. Man wolle diesen Schirm, so die Regierung damals, deshalb so großzügig ausstatten, um auf der sicheren Seite zu sein. Heute betragen diese freien Mittel nur noch gut 3 Milliarden. In der Zwischenzeit mussten 3 Banken verstaatlicht werden und andere, die Erste Bank, Raiffeisen und die BAWAG, mit Staatshilfe in Milliardenhöhe gestützt werden. Während bei der Kärntner Hypo und der BAWAG nicht nur schlecht geschäftet wurde, sondern auch kriminelle Machenschaften vermutet werden, häuften sich bei Erste und Raiffeisen die Verluste im Osteuropa-Geschäft und bei der Kommunalkredit sowie bei der Volksbanken AG zusätzlich noch die Abschreiber auf griechische Staatsanleihen. Wie viele Milliarden von den dadurch notwendigen staatlichen Hilfsgeldern unwiederbringlich verloren sind und damit das Budget belasten, bleibt Spekulation. Bloß vor 3 Jahren meinte die Regierung noch optimistisch, die Bankenrettungen könnten sogar noch zum Geschäft fürs Land werden. Heute wehrte sich Kanzler Faymann nur noch gegen den Vorwurf, das Ganze werde langsam zum Fass ohne Boden.
Ein Fass ohne Boden ist es solange nicht mit Eigenkapitalausstattung, mit klaren Finanzmarktregeln, mit strenger Aufsicht, mit klar geregelten Haftungen dieser Boden eingezogen wird. Wir haben vieles getan, aber sind dann noch nicht am Ende des Weges.
Weitere Stützungsgelder für die nun verstaatlichten Banken würden wohl nötig sein, gab auch das Finanzministerium heute bekannt. Diese Banken blieben Sorgenkinder, doch in 5 Jahren sei die Geschichte überstanden. Mag sein, sicher ist jetzt jedoch schon, dass diese verstaatlichten Banken, aber auch viele andere zurzeit Verluste schreiben und daher kaum noch Steuern zahlen, was Auswirkungen hat. Das zweite Sparpaket für dieses Jahr, das die Regierung erst vor 2 Wochen vorgestellt hat, muss wegen der Rettung der Volksbanken AG in der Nacht auf heute erneut umgeschrieben werden. Nebst dem Einfrieren von Löhnen, Subventionsabbau oder weniger Investitionen sollen weitere Abgaben erhöht sowie einmalig eine Steuer auf den Kapitalstock der Pensionskassen erhoben werden. Vom möglichen Geschäft dank der Rettung der Banken spricht niemand mehr.
Der Pritzker-Preis ist so etwas wie der Nobelpreis für Architektur. Dieses Jahr geht der mit 100.000 Dollar dotierte Pritzker-Preis an den chinesischen Architekten Wang Shu. Gemeinsam mit seiner Frau Lu Wenyu betreibt Wang Shu ein Büro, das in China riesige Wohnhochhäuser und Museen gebaut hat. Die Jury will ihre Preisvergabe klar als Zeichen verstanden wissen. Wie die Urbanisierung in Zukunft gelinge, sei für China und die Welt entscheidend. Und Wang Shu sei in seiner Arbeit in der chinesischen Geschichte und Kultur verwurzelt. Kulturredaktorin Karin Salm hat Wang Shu getroffen.
Eigentlich wollte Wang Shu Maler werden, doch seine Eltern rieten ihrem Sohn, etwas Handfestes zu studieren, zum Beispiel Ingenieur, und Wang Shu entschied sich für Architektur. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt und gleichzeitig hat der künstlerische Anspruch Platz. Wang Shu, der in China aufgewachsen ist und dort studiert hat, hat in Hangzhou, seiner Heimatstadt, ein Architekturbüro gegründet, das er sinnigerweise Amateur Architecture Studio nennt. Denn die Amateure, die ganz normalen Menschen, sind ihm das A und O. Wang Shu, der selbstverständlich professionell baut, viele Museen, eine Bibliothek und Wohnhochhäuser und der an der amerikanischen Elite-Universität Harvard lehrt, geht mit den Architekten hart ins Gericht. Sie seien zu professionell, zu abgehoben und die normalen Menschen hätten das Gebaute einfach nur zu akzeptieren.
We have the professional system. It's the too professional. The common people, they can't understand. And they just can accept the production. But I think it's not right.
Der 48-jährige Architekt Wang Shu ist ein freundlicher Mann, der die Welt und auch sein Land kritisch betrachtet. Er beobachtet, in welch rasendem Tempo in China Häuser abgerissen werden, wie schnell aus Werten Schutt wird. Wang Shu hat darauf eine bestechende Antwort gefunden. In der Nähe seiner Heimatstadt hat er ein imposantes historisches Museum gebaut und dabei virtuos Recyclingmaterial, Bauschutt, verwendet und das Wertlose wieder kostbar gemacht. Wang Shu rückt nicht nur die Menschen ins Zentrum seiner Arbeit, er will auch, dass sie sich konkret beteiligen können. Wie diese Partizipation funktionieren kann, hat er vor 2 Jahren an der Architekturbiennale in Venedig vorgemacht. Wie in einem Baukastensystem hat er eine Konstruktion aus gleichlangen Holzbalken entwickelt, die so aufeinander gelegt und mit Scharnieren befestigt werden, sodass 20 Laien innerhalb eines Tages eine filigrane, aber stabile Kuppel errichten können. Eine riesige Kuppel, die sich zum Beispiel leicht in eine Notunterkunft verwandeln lässt. Die Beteiligung von Amateuren war hier das eine, das andere die Verbindung von einem westlichen Bautyp, nämlich der Kuppel, und dem chinesischen Handwerk, sagt Wang Shu.
So I use the dome. It's a Western architecture prototype, but I use the wood. It's very similar to the traditional Chinese wood structure.
Der Pritzker-Preisträger Wang Shu glaubt an das Potenzial der Tradition. Die traditionelle Bauweise sei nachhaltig und ökologisch. Aber bloß die Tradition zu bewahren, bedeutet ihren Tod.
Usually the traditional building is a sustainable and ecological one. So, but we can't just keep tradition. If we just keep tradition, the tradition will die.
Der Pritzker-Preis geht dieses Jahr also an einen chinesischen Architekten, der in einer globalisierten Welt erstklassige Architektur entwirft und der dabei nach der lokalen Kultur und den lokalen Bedürfnissen fragt. Beides, die architektonische Qualität und die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung, sind wesentlich für das Gelingen der voranschreitenden Verstädterung, in der sich die Menschen auch wohlfühlen können.
Vor 10 Tagen konnten wir ihm auch hier im Echo noch zum 90. Geburtstag gratulieren. Jetzt ist er gestorben. Hasi Osterwald hat als Komponist, Musiker und Bandleader eine einzigartige Karriere gemacht. In der Schweiz und im Ausland. Mit Jazz und Swing, aber auch mit schlagerähnlichen Hits hat er 35 Langspielplatten eingespielt. Eine tolle Bilanz, wie er selbst vor kurzem festhielt.
Es war toll, es war wunderschön. Ich bin sehr dankbar und ich bin sehr zufrieden. Ich habe alles in 35 Album mein ganzes Leben festgelegt. Und es ist immer wieder eine Freude zu schauen, was im 1950 und im 1960 und im 70 alles passiert ist. Ich bin glücklich.
Tango in der Taverne.
Mit Hasi Osterwalds Musik aufgewachsen ist Pepe Lienhardt, der Schweizer Big Band Leader. Er hat Osterwald auch persönlich gut gekannt. Ich bat Lienhardt um eine Würdigung.
Ja, er ist sicher in Sachen Showbusiness der größte Schweizer Musiker gewesen. Wir verlieren einen ganz großen Mann. Er hat vor allem natürlich in seinen Glanzzeiten, 50er, 60er, Anfang 70er Jahre, war er wirklich das Maß der Dinge. Er war auch mir persönlich immer ein großes Vorbild. Er hat wirklich einen Stil kreiert mit seiner Top-Band in Sachen Show. Das ist wirklich die Messlatte bis heute geblieben, was er damals gebracht hat.
Er war ja ein Allround-Talent gewissermaßen. Trompeter, Pianist, Vibraphonist, Bandleader, Komponist und so weiter. Welcher Osterwald hat Sie besonders fasziniert?
Ja, natürlich der Mensch, weil ich das Glück hatte, ihn sehr früh kennenzulernen. Schon als junger Musiker, also ich hatte meine erste Band mit 12 Jahren. Ich war ein absoluter Hasi Osterwald-Fan und habe ihn auch dann immer besucht, wo ich konnte. Im Winter habe ich keinen Skiurlaub gemacht, sondern Hasi Osterwald-Ferien gemacht in Arosa, wo er immer gespielt hat. Bin jedem T-Dansant da gesessen und habe jede Note aufgesogen. Und er ist eigentlich dann auch schnell auf mich aufmerksam geworden und war sehr, sehr nett mit mir. Hat mich eingeladen in sein Chalet und hat mir Noten geschenkt, schon damals. Und da fing eine Freundschaft an, die bis jetzt gedauert hat. Also wir haben später dann schöne Konzerte gemacht zusammen. Er war mir wirklich ein guter väterlicher Freund und vor allem auch ein Vorbild.
War er auch ein strenger väterlicher Freund?
Nein, so eng war er nicht, dass er mir gesagt hat, was tun. Ich bin dann auch irgendeines Tages Konkurrent geworden. Aber das ist immer auf einem fantastischen Niveau abgelaufen. Wir haben dann auch zum Teil an gleichen Orten gespielt, aber das war immer eine respektvolle Beziehung. Und ich konnte immer mit ihm reden über alles und er hat mir sehr viele gute Tipps gegeben. Auch in der Zeit, wo ich dann vielleicht, ich habe in Zürich im Maskott gespielt, er drüben im Hazeland. Wir waren direkte Konkurrenten in der damaligen Zeit, aber er war immer total fair und korrekt. Und das war mir halt auch ein Vorbild, wie man mit Konkurrenz umgeht und dass man trotzdem befreundet sein kann.
Musikalisch, welcher Osterwald hat am meisten Bestand? Der Swinger, der Bebopper oder der Schlagerproduzent?
natürlich den Leuten bekannt ist, vor allem der Kriminaltango, Fahrstuhl nach oben ist besetzt, das waren die großen Hits, aber da ging es Hassi nicht anders als vielen anderen, die halt auf einen großen Hit reduziert werden, aber er war exzellenter Jazzmusiker, übrigens auch ein sehr guter Arrangeur, hat fantastische Big Bands Arrangements geschrieben, auch für meine Band, die man gar nicht mehr kennt. Und er war sicher unterschätzt, weil die Leute ihn halt reduziert haben auf diesen großen Hit.
Er hat ja selbst mit Miles Davis gespielt. Wie ist ihm das gelungen?
Ja, das war eine Jam-Session. Er hat nicht in der Band von Miles gespielt, aber Jazz-Festival in Paris, glaube ich, 1949 war das. Er war eine große Jam-Session, die es auch auf Schallplatte gibt. Und da war also unter anderem Miles Davis dabei, Charlie Parker, die ganze Crème de la Crème von Bebop war da. Und Hassi war auch da mit seiner Band. Das darf man nicht vergessen. Also er war da schon Top-Musiker und auch in seiner Band, in seiner Showband. Das war ein Top-Jazz-Musiker. Also das kann man nicht genug betonen. Das war eine hammersuper Band, die auch Jazz gespielt hat, auch damals im Schweizer Radio viel Jazz-Sendungen gemacht hat, wo die live im Studio gespielt haben und eine regelmäßige Live-Sendung, wo die neuen Arrangements eingespielt haben beim Radio. Das gibt es Gott sei Dank alles heute noch, kann man auch auf CD kaufen. Aber das sollte man schon mal auschecken als musikinteressierter Mensch, da gab es einiges mehr als nur Kriminaltango.
Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, immer das Gleiche, denn dieser Tango geht nie vorbei, geht nie vorbei, geht nie vorbei.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Georg Aufdermauer, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.